Wir hören andächtig zunächst die Worte der heiligen Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen trat Petrus inmitten des Volkes auf und sprach: Brüder, ihr wisst, was sich nach der Taufe, die Johannes predigte, in ganz Judäa, angefangen von Galiläa, zugetragen hat. Ihr wisst, wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geiste und mit der Wunderkraft gesalbt hat, wie er umherzog, Gutes tat und alle, die vom Teufel besessen waren, heilte, denn Gott war mit ihm. Wir sind Zeugen all dessen, was er im Judenlande und in Jerusalem gewirkt hat, und ihn haben sie ans Kreuz geschlagen und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tage auferweckt und ihn erscheinen lassen, zwar nicht vor dem ganzen Volke, aber vor den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns nämlich, die wir nach seiner Auferstehung von den Toten mit ihm gegessen und getrunken haben. Uns hat er geboten, dem Volke zu predigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und Toten ist. Von ihm bezeugen sämtliche Propheten, dass alle, die an ihn glauben, durch seinen Namen Vergebung der Sünden erlangen. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Dank sei Gott. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Evangelist Lukas. In jener Zeit gingen zwei von den Jüngern Jesu noch an demselben Tag in einen Flecken, der 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist, namens Emmaus. Sie sprachen miteinander über alles, was sich zugetragen hatte. Während sie so miteinander redeten und sich befragten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Ihre Augen waren aber gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Reden, die ihr dahinwandernd miteinander führt? Und warum seid ihr traurig? Da antwortete der eine, der Kleophas hieß, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht weiß, was da selbst geschehen ist in diesen Tagen? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volke. Ihn haben unsere hohen Priester und Vorsteher der Todesstrafe überliefert, gekreuzigt. Wir aber hatten gehofft, dass er Israel erlösen werde. Und nun ist zu allem hin heute schon der dritte Tag, dass dieses geschehen ist. Wohl haben uns einige unserer Frauen in Erstaunen gesetzt. Sie waren vor Sonnenaufgang zum Grabe gegangen, fanden aber seinen Leichnam nicht. Sie kamen und sagten, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gehabt, die versicherten, dass er lebe. Einige von den Unsrigen gingen dann zum Grabe und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber fanden sie nicht. Da sprach er zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie kommt ihr doch so langsam zum Glauben an all das, was die Propheten verkündet haben? Musste nicht Christus dies alles leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Dann fing er an mit Moses und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm geschrieben steht. Unterdessen kamen sie zu dem Flecken, wohin sie gehen wollten, und er stellte sich so, als wollte er weitergehen. Sie aber drangen in ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein. Als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Jetzt wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, er aber entschwand ihren Blicken. Da sprachen sie zueinander: Brannte nicht das Herz in uns, da er auf dem Wege mit uns redete und die Schriften auslegte? Und sie machten sich noch in der nämlichen Stunde auf, eilten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Genossen beisammen. Diese sprachen: Der Herr ist wahrhaft auferstanden und dem Simon erschienen. Auch sie erzählten nun, was sich auf dem Wege ereignet hatte und wie sie ihn am Brotbrechen erkannt hatten. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Lob sei dir, Christus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, Wir hören, wie Jesus hier den Emmausjüngern, wie sie auch genannt werden, auf dem Weg nach Emmaus, wie er sie einholt und sie anspricht und so weiter, und sie dann darauf hinweist, dass dies alles, was sie gerade erzählen, was sie erlebt haben, dass dies alles so geschehen musste. Dass es nicht nur kein Beweis gegen sein Messias sein ist, sondern dass genau diese Sachen dem Christus, dem Gesalbten, dem Messias, den sie erwarteten alle, dass genau diese Sachen ihm zustoßen müssten. Und so fängt er an mit Moses und den ganzen Propheten und legte ihnen alles aus. Und da sagen auch sie, brannte nicht unser Herz in uns, da er auf dem Wege mit uns redete und uns die Schriften auslegte. Und das neben seinen guten Werken, dass er den Juden immer wieder zeigt, dass er das Gute tut, Jesus, neben den Wundern, die er wirkt, den Heilungen, den Teufelaustreibungen, ist auch einer der Hauptargumente Jesu immer wieder, dass er den Juden zeigt, dass sich hier vor ihren Augen abspielt, was die Propheten schon prophezeit haben, was in der Schrift, in ihrer Schrift steht und was sie jeden Tag oder jeden Sabbat in der Synagoge lesen. Übrigens hat mich mein Bruder gestern darauf hingewiesen, er liest ein interessantes Buch, auch über die Passion. Und wir kennen ja alle die Stelle, wo Jesus am Kreuz hängt und betet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir wissen, das ist der Anfangsvers des 21. Psalms. Und Markus berichtet nach der Sitte der Juden zitiert nur den ersten Vers, aber Jesus hat wahrscheinlich den ganzen Psalm gebetet während seinem Leiden. Und das ist genau der Psalm, wo auch später drin vorkommt, wie es heißt: Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt und alle meine Gebeine kann ich zählen. Und sie haben meine Gewänder geteilt und werfen über mein Gewand das Los. Und wenn man sich die Situation vorstellt, Jesus hängt dort am Kreuz und betet leise diesen Psalm, hörbar für die Umstehenden vielleicht. Und sie hören, wie Jesus ihre Schrift, den Psalm zitiert und betet, und vor ihren Augen vollzieht sich, was hier beschrieben wird in dem Psalm. Wie muss das für die Gegner Jesu gewirkt haben? Auf der anderen Seite, wie muss das für Johannes, den Apostel unter dem Kreuz, für die Frauen, die ihm gefolgt sind unter dem Kreuz, gewirkt haben, als sie das gehört haben? Was für eine Bestätigung muss es für sie gewesen sein? Und wir wissen übrigens auch aus den Worten Jesu, dass selbst seine erbittertsten Gegner wussten, dass er der Messias ist. Wir kennen alle das Gleichnis, das Jesus ihnen vorhält von dem Weinberg mit den Verwaltern und der Weinbergbesitzer sendet Abgesandte, um den Ertrag einzufordern, und die steinigen sie und so weiter. Und dann am Ende kommt der Sohn, sendet er seinen Sohn selber. Und dann sagen die Weinbergsverwalter: Da kommt der Erbe, auf, lasst uns ihn töten. Und das sagt Jesus den Juden. Das heißt, Jesus wusste, dass sie erkannt haben, dass er der Erbe ist, dass er nicht einer von den Propheten ist, die vorher gekommen sind, sondern dass er jetzt der Erbe ist, dass er jetzt der Sohn Gottes ist. Das heißt, nicht nur Leute wie Josef von Arimathäa oder Nikodemus, die nicht einverstanden waren übrigens auch, wie man Jesus verurteilt hat. Sie haben ja in diesem Eilverfahren, das sie nachts vollzogen haben, gesagt, verurteilt jemand, können wir jemanden verurteilen, bevor wir ihn wirklich rechtmäßig verhört haben. Sondern auch die Gegner, die wirklich dann weiter gegen Jesus gearbeitet haben, sie haben erkannt nach den Worten Jesu, dass er der Messias ist. Und so schildert Jesus heute wieder in dem heutigen Evangelium wieder seinen Jüngern die Stelle und zitiert ihnen die verschiedenen Stellen aus der Heiligen Schrift, aus ihrer Schrift, die Stellen, die sich gerade vor ihren Augen vollzogen haben oder erfüllt haben und erfüllen. Und übrigens, wir treffen auch immer wieder die Meinung, dass die Auferstehung so eine Art Metapher vielleicht gewesen ist, dass diese Dinge, diese Geschichten von den Nachfolgern Jesu, wenn er denn gelebt hat, oder von Leuten, die diese Religion gründen wollten, dass diese Geschichten erfunden worden seien. Ich habe letzten Sommer erst wieder eine ehemalige Lehrerin aus der Schule getroffen und auch die hat mir das vorgehalten und hat sich gewundert, dass ich glaube, dass Jesus wörtlich und wirklich auferstanden ist und dass das Grab tatsächlich leer war. Aber wenn wir uns mal die Situation damals vorstellen, dann sehen wir, wie unwahrscheinlich diese Hypothese ist. Da war jemand, stellen wir uns vor, jemand zieht umher. Er ist eigentlich bekannt im ganzen Land. Wir haben ja auch gehört die letzten Tage, wo die Juden sich gefragt haben, wird Jesus zum Fest kommen? Das heißt, er war bekannt. Und dieser Mann wird von den Autoritäten des Volkes, der Juden, hingerichtet, mit Hilfe der Landesautorität der Römer, hingerichtet und gekreuzigt. Und auch die Römer bestätigen seinen Tod. Wir haben es gesehen, wie Pilatus sich hat bestätigen lassen, dass Jesus tot ist, bevor er den Leichnam Josef von Arimathäa geschenkt hat. Wir haben auch gehört, wie einer von den Soldaten seine Seite durchbohrt hat und sichergestellt hat, dass Jesus tot ist. Das heißt, es wird von den damaligen Autoritäten bestätigt, dass Jesus tatsächlich wirklich tot ist. Und dass Jesus gekreuzigt wurde vor den Römern, das kennen wir auch aus Quellen, nicht biblischen Quellen, außerbiblischen Quellen. Und dieser Mann, und jetzt tritt eine Gruppe von Männern auf, die diesem Mann treu gefolgt sind, zu seinen Lebzeiten immer bei ihm waren. 12 Männer, einfache Fischermänner aus Galiläa, das von den Autoritäten verachtet wird, von den Juden verachtet wird, das Galiläa der Heiden. Nazareth, aus dem nichts Gutes kommen kann. Diese treten jetzt auf und sagen, dass dieser Mann lebt. Und sie sagen nicht nur, dass sie sein Erbe weiterführen wollen. Sie sagen nicht, ja, er ist weiter tot und wir wollen jetzt seine Lehre weiterleben und verbreiten. Sie sagen nicht nur, dass Jesus ihnen erschienen ist, so wie jemanden eine verstorbene Person meinetwegen erscheint, die aber trotzdem weiterhin im Grab liegt, deren Leib im Grab liegt. Sondern sie sagen, dass dieser Jesus ihnen tatsächlich erschienen ist und auferstanden ist und lebt. Und zwar so lebt, dass das Grab leer ist. Und sie können sogar, jeder kann das leere Grab anschauen in der Gegend. Jeder kann sehen, dass das Grab leer ist. Und wie wahrscheinlich ist es, dass eine solche Lehre sich durchsetzt? Dass da 12 einfache Männer, Fischerleute vom See Genezareth, die wie gesagt von ihren eigenen Volksgenossen verachtet werden, wegen ihrer Ungebildetheit, dass die mit ihrer Lehre das ganze römische Imperium durchziehen und umstülpen und bekehren. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Lehre überhaupt die ersten ein paar Tage überlebt? Jeder hätte hingehen können und sagen, das Grab ist vielleicht leer, aber ihr habt den Leichnam gestohlen. Aber das konnten sie nicht sagen, weil das Grab bewacht war und versiegelt war. Und so wissen wir oder so können wir uns vorstellen, dass diese wörtliche Bedeutung auch, dass Jesu Leib tatsächlich auferstanden ist oder dass Jesus mit seinem Leib auferstanden ist und weiter gelebt hat, dass die wirklich wörtlich zu verstehen ist und dass wir eigentlich eine Garantie haben, dass das tatsächlich so passiert ist, weil es sich anders gar nicht hätte ereignen können. Weil jeder Widerspruch hätte erheben können, gerade die Gegner, deren Jesus ja einige hatte und Einflussreiche hatte, wären sofort hingegangen und hätten den Leuten gezeigt, es ist ein Unsinn, was diese Männer reden. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Evangelien geschrieben wurden, wir wissen, dass sie spätestens vor dem Jahr 70 geschrieben wurden, das ist eigentlich sehr einfach zu belegen, weil im Jahr 70 Jerusalem zerstört wurde und in den Evangelien ist nirgends, auch in den Stellen, wo man es erwarten würde und erwarten müsste, nirgends die Rede von der Zerstörung Jerusalems. Im Gegenteil, Gebäude zum Beispiel, auf die Bezug genommen wird, stehen anscheinend noch nach den Berichten. Oder wenn wir hören, wie Jesus sagt, zerstört diesen Tempel und ich will ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Allein an der Stelle hätte man schon einen Bezug auf Jerusalem erwartet, wenn Jerusalem schon zerstört gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, wo diese Dinge niedergeschrieben wurden. Also wir können davon ausgehen, dass sie spätestens vor 70 geschrieben wurden. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Dinge geschrieben wurden, auch da haben noch Zeitzeugen gelebt. Und auch da hätten Zeitzeugen auftreten können und sagen können, dass diese Dinge alle Erfindung sind. Aber sie konnten es nicht, weil es damals so öffentlich war, so bekannt war und von allen bezeugt und von allen nachgeprüft werden konnte. Wir sehen also wieder, wie auf was für festen und auch konkreten und historisch nachvollziehbaren Tatsachen unser Glaube beruht. Gerade auch der Glaube an die Auferstehung. Und so wissen wir, wie der heilige Paulus sagt, ohne die Auferstehung wäre unser Glaube nichts. Aber positiv gesagt, mit der Auferstehung können wir tatsächlich glauben, dass die Lehre Jesu Wahrheit ist und dass sie wirklich das Leben bringt. Und dass sie wirklich die Lehre ist, die alle Zeiten überdauert und selbst den Tod überdauert. Und so danken wir und denken wir heute mit Dankbarkeit besonders an dieses schöne Ereignis von dem Gang nach Emmaus, der auch so eine schöne österliche Stimmung uns immer wieder gibt und die wir so vertraut, mit dem wir so vertraut sind, diesem Ereignis, als österliches Ereignis. Und wir versetzen uns vielleicht in die Situation der Emmaus-Jünger. Stellen uns vor, wir gehen mit Jesus, hören ihm zu und denken daran, wie sie gesagt haben, dass ihr Herz brannte, als er zu ihnen redete und ihnen die Schrift auslegte. Wie diese Lehre sie entzündet hat. Die Worte Jesu hatten wieder diesen Einfluss, den sie immer schon hatten, zu seinen Lebzeiten hier auf Erden. dass die Menschen erstaunt waren, dass die Menschen ergriffen waren und dass die Menschen unmittelbar überzeugt waren, dass hier einer spricht, der weiß, wovon er spricht, dass hier einer spricht, der Macht hat. Und das wollen wir tun, wollen auch wir zu Jesus sagen, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Laden wir ihn zu uns ein. Wollen wir immer in seiner Gegenwart leben, ganz besonders jetzt diese Tage vielleicht im Hinterkopf immer diese Ereignisse behalten und im Geist in diese Ereignisse versetzen. Und in diesen, mit Jesus auch selber begegnen. Und uns in diese Ereignisse versetzen, wo Jesus den Aposteln immer wieder erschienen ist nach seiner Auferstehung. Und wenn wir diese Berichte immer wieder lesen, die uns jetzt begleiten, die Osterwoche hindurch, dann sehen wir, wie sehr Jesus gelebt hat mit seinen Aposteln nach seiner Auferstehung. Und wie sehr er auch mit uns heute ist, mit seiner Kirche, von der er gesagt hat, dass er bei uns sein würde bis ans Ende der Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.